Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das wichtige Thema Eigenkapital. Was ihr als Eigenkapital einbringen könnt und welche schlauen Tipps und Tricks es gibt dabei, das weiß Raphael Diepold. Er ist Spezialist für Baufinanzierung in Karlsruhe und steht uns heute Rede und Antwort. Hallo und herzlich willkommen, Raphael. Schön, dass du da bist.
Hallo Anna, vielen Dank, dass ich heute eingeladen wurde. Ich freue mich drauf.
Schön, dass du da bist. Vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Was versteht man denn eigentlich unter Eigenkapital in der Baufinanzierung und warum ist es denn so wichtig?
Ja, das ist eine große Frage, aber ich versuche sie klein zu beantworten. Im Grunde genommen ist es so, wenn ich jetzt ein Haus kaufen möchte oder eine Wohnung, ganz gleich ob zur Selbstnutzung oder zur Kapitalanlage, dann werde ich da in aller Regel einen Kredit dafür brauchen, den bekomme ich bei einer Bank. Und das Eigenkapital ist ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, wie hoch dieser Kredit sein soll oder muss. Und da wird aus meiner Definition heraus das Eigenkapital dazu führen, dass der Kreditrahmen verringert wird oder die Bank besser gestellt wird. Das wäre zum Beispiel eine Ersatzsicherheit, da sind wir mal schon tief im Thema. Aber das Eigenkapital per se ist zum Beispiel als Geld zu verstehen, um den Kreditrahmen, den ich brauche von der Bank, zu verringern.
Also es ist sozusagen das Geld, was ich aus eigenen Mitteln mit einbringe.
Ja, richtig, genau.
Okay. Und jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, das ist aber nicht nur Geld, weil du hast auch sowas wie Ersatzsicherheit gesagt. Was zählt denn so alles zum Eigenkapital?
Ja, das Thema Eigenkapital hat erschreckend viele Facetten. In aller Regel handelt es sich um Geld, das einfach eingesetzt wird, das zum Beispiel auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto flexibel verfügbar ist, das ich zügig einsetzen kann, um es der Bank zur Verfügung zu stellen, damit das Kreditvolumen verringert wird. Es können auch andere Dinge sein, beispielsweise eine Ersatzsicherheit auf einer bestehenden Immobilie, die sich bestenfalls lastenfrei irgendwo in der Familie zum Beispiel auftut, bei den Eltern, wo die Bank sich zusätzlich zum Kaufobjekt auf dem Elternobjekt absichern kann, um sich selbst auch besser zu stellen. Das heißt, sie ist einfach besser besichert. Das können andere Geldmittel sein. Es kann Tagesgeld, ein Festgeld, eine Versicherung, ein Bauspar. Ganz viele Dinge können das sein, die auch der Bank zur Verfügung gestellt werden. Wobei ich sagen würde, dass im Tagesgeschäft primär das bare Geld, also das Eigenkapital per se eingesetzt wird. Vielleicht noch eine Ersatzsicherheit. Alles andere ist schon Beiwerk.
Diese Ersatzsicherheit, das kann sozusagen das Elternhaus sein, was dann abbezahlt ist und wo man sagt, das beleihe ich oder gebe es eben mit ein, weil das hat einen gewissen Wert und deswegen hilft mir das.
Ja, richtig. Also die Bank hat die Aufgabe, sich ihre eigene Besicherung einzuschätzen. Das heißt, wie gut besichert ist dieser Kredit, den ich dann den Kunden rausgebe? Und wenn ich da ein zweites Objekt zur Verfügung gestellt bekomme, dann bin ich als Bank deutlich besser gestellt und kann dem Kunden auch eine deutlich bessere Kondition liefern. So ist es auch ganz oft im Alltäglichen.
Und gibt es denn so eine allgemeine Empfehlung oder Mindestanforderung für Eigenkapital, was Menschen, die eine Immobilie kaufen wollen oder bauen wollen, einbringen sollten?
Ja, ich glaube, da streiten sich die Geister schon drüber. Also es gibt ja auch ganz verschiedene Lebenssituationen. Bin ich vielleicht ein sehr gut ausgebildeter Student, der jetzt noch gar nicht so lange arbeitet, aber im besten Alter bin, zu investieren in eine selbstgenutzte Immobilie zum Beispiel, dann habe ich vielleicht die Eigenkapitaldecke noch nicht, wie da die Empfehlung ist. Ist wahrscheinlich was anderes, als wenn jemand in einem anderen Berufsbild einfach schon viel früher gestartet ist oder einen familiären Hintergrund hat. Deswegen tue ich mich immer ein bisschen schwer mit einer allgemeinen Empfehlung. Es gibt aber sinnvolle Empfehlungen und da sprechen wir zum Beispiel davon, dass wenn ich eine Immobilie erwerbe, dann fallen da auch gewisse Kaufnebenkosten an. Das betrifft die Grunderwerbsteuer, der Notar kriegt sein Geld, das Amtsgericht kriegt für jede Menge Arbeit sein Geld. Manchmal kommt ein Makler dazu, das kostet alles Geld. Pauschal kann man sagen, dass man davon 10% des Kaufpreises an Kaufnebenkosten, die da anfallen, ausgehen kann. Und das ist so die erste Hürde, die würde ich jedem empfehlen, unbedingt irgendwo in Eigenmitteln aufbringen zu können. Es gibt noch andere Grenzen. Ich habe vorhin mal kurz angesprochen, je nachdem, wie gut eine Bank besichert ist, verändert sich natürlich auch eine Kondition. Das heißt, wenn ich mehr Eigenmittel zur Verfügung habe, kommt es auch meiner Finanzierung zugute. Wenn ich jetzt zum Beispiel 30 anstelle der lediglich 10% aufbringen kann, komme ich auch dann irgendwo in einen Bereich, wo es dann auch Spaß macht, wo der Kredit deutlich günstiger wird und so weiter. Mehr ist mehr in der Hinsicht, aber 10% würde ich immer einsetzen wollen. Sehr, sehr sinnvoll ist, wenn ich 20 oder 30 habe. Das wäre jetzt meine persönliche Empfehlung.
Okay, ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor, wenn ich so jetzt gespart habe und ich habe jetzt so einen kleinen Batzen Geld und ich möchte den jetzt einbringen, weil ich meine Traumimmobilie gefunden habe. Und dann ist es doch aber vielleicht auch so, dass ich so eine, dann kaufe ich halt das Haus und modernisieren muss ich vielleicht gar nicht, aber ich würde ja vielleicht gern so einen kleinen Puffer behalten, weil ich weiß ja nicht, ob meine Waschmaschine kaputt geht, ich weiß nicht, ob ich irgendwas entdecke, was ich dann noch machen muss, wenn ich eingezogen bin. Wie sollte ich denn da so vorgehen? Welchen Puffer sollte ich denn sozusagen zurückbehalten?
Auch da gibt es, würde ich sagen, in der Realität große Unterschiede. Also wenn ich jetzt als junger Mann eine kleine Wohnung kaufen möchte, in die ziehe ich ein, das ist eine von 50 Wohneinheiten in einem großen Komplex, der von einer großen Hausverwaltung verwaltet wird, wo ich irgendwie meine 60.000stel Miteigentumsanteile an dem ganzen Objekt kaufe. Naja, da habe ich vielleicht eine andere Vorsicht an den Tag zu legen, was meine eigene Rücklage anbetrifft, weil ich kaufe ja schon eine mit. Das ist vielleicht eine andere Situation als die junge Familie, die ein Häuschen kauft. Das ist renovierungsbedürftig und man hat einiges vor und es fällt einiges an und da wird viel, viel umgesetzt. Also da muss ich natürlich viel, viel vorsichtiger sein in dem Sinne, was ich für Unvorhergesehenes zurückhalten möchte. Was ich immer empfehlen würde, ist, sich in Sachen Eigenkapitaleinsatz nicht komplett auszuziehen. Es kommt immer Unvorhergesehenes vor. Es gibt immer Dinge, die man verändern möchte oder verändern muss, je nachdem, welche Immobilie es ist. Wenn ich mir von meinem eingesetzten Eigenkapital zwischen 10% und 20% für mich selbst einbehalten kann, würde ich sagen, trifft es eigentlich auf den größten Teil der Immobilienfinanzierung, die wir abbilden, zu. Wenn es ein individuellerer Fall ist, wo einfach viel Unvorhergesehenes passieren kann, zum Beispiel alte Immobilie, die ich echt auf links drehen möchte, am besten zu einem Energieeffizienzhaus machen möchte, wo einfach viel, viel gemacht wird, einige Wände aufgemacht werden, da würde ich sagen, entweder das Mehreigenkapital, zum Beispiel 30% des eingesetzten Vermögens, beiseite lassen oder ich berücksichtige Unvorhergesehenes einfach als Budget, ein Modernisierungsbudget in meinem Finanzierungsplan.
Du hattest jetzt so schön gesagt, mehr ist mehr, wenn ich jetzt zu dir in die Beratung komme und ich habe mir mein Eigenkapital da angeguckt, was ich habe, würdest du dann auch mit mir zusammen ausrechnen, irgendwie, das macht Sinn, noch die 5.000 Euro mit mehr einzubringen oder die lieber zurückzubehalten, weil das macht dann in der Kondition einen Unterschied?
Also das ist sogar ein ganz wichtiger Punkt in unserer Beratung, weil diese Kondition von der Bank, die sich verändert durch mehr oder minder Einsatz von Eigenkapital, da gibt's Grenzen. Ja, zum Beispiel, wenn ich den gesamten Kaufpreis finanziere, sprechen wir auf der Plattform von einer sogenannten 100% Finanzierung. Wenn ich halt 90% oder 95% davon finanzieren muss, ist das eine andere Grenze. Und da kann man natürlich auch spielen, wenn es jetzt an 1, 2, 3.000 Euro hängt, um nochmal eine gewisse Beleihungsgrenze, schimpft sich das Ganze, zu unterstreiten. Also dann ist das auch immer unsere Empfehlung. Es ist relativ einfach, das gegenzurechnen. Und da sieht man dann auch einen monetären Vorteil. Mehr ist tatsächlich so, speziell bei der eigengenutzten Immobilie.
Was sind denn so die wichtigsten Tipps von dir für Immobilieninteressierte, die Eigenkapital planen? Also wie kann ich das so langfristig aufbauen?
Was ich empfehlen würde, wäre, dass ich das Eigenkapital so aufbaue, wenn es denn mein Wunsch ist, tatsächlich in Wohneigentum zu investieren, dass es einigermaßen verfügbar ist. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Wenn ich jetzt eine Anleihe oder vielleicht ein Festgeld für eine gewisse Zeit einkaufe, angenommen, ja, gab es jetzt hier bei der Sparda in der Nähe ein gutes Angebot, das geht 6 Jahre, wenn ich jetzt halt nach 3 Jahren an eine Immobilien ranlaufe und da geht der größte Teil meiner Ersparnisse rein und ich komme nicht an das Geld, habe ich ein Thema. Deswegen würde ich vielleicht das Portfolio so wählen, dass es einigermaßen verfügbar ist, einigermaßen flexibel verfügbar ist. Und im Rahmen dessen gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich kann Tagesgelder, da gibt es ja mittlerweile wieder ein bisschen was anlegen. Ich kann es blind auf dem Giro lassen, unter dem Kopfkissen würde ich es nicht lassen. Ich kann natürlich auch an der Börse investieren. Da würde ich vielleicht jetzt nicht ganz spekulativ sein wollen, weil man nie so richtig weiß, wann die Immobilie konkret wird. Manchmal rennt man ja auch einfach an was Schönes hin. Ist mir selber auch so passiert. War nach langer Suche eigentlich gar nicht mehr geplant und dann hat es plötzlich gefunkt. Und dann sollte das Geld einigermaßen verfügbar sein. Und da sollte jeder ein bisschen auf sich selbst hören. Gerade dann, wenn ich von Tagesgeldern oder Giros oder irgendwas dergleichen weggehe und das Geld auch investieren möchte, würde ich keine besonderen Experimente machen. Vor allen Dingen aber nichts, was ich nicht verstehe. Das ist immer so meine Devise. Nichts, worüber ich mich, wenn es mal nicht klappen sollte, irgendwie ärgern müsste, weil ich sage, ich habe es doch gewusst und dergleichen. Aber Verfügbarkeit ist, glaube ich, das Zauberwort.
Wir hatten das schon eingangs, hattest du das erwähnt, dass mich meine Familie vielleicht auch unterstützen könnte, wenn ich ein Eigenheim kaufen möchte. Was ist denn zum Beispiel mit Schenkungen auch oder eben mit der Nutzung von anderen Vermögenswerten? Wie kann ich die einfließen lassen und gibt es dabei auch was zu beachten?
Da gibt es einiges zu beachten. Ich würde einen Unterschied machen zwischen Sachwerten und zwischen dem Geld, das von meiner Familie zur Verfügung gestellt wird. In der Realität haben wir das ja auch super oft. Habe ich ja vorhin, glaube ich, kurz schon mal erwähnt, dass einfach aus der Familie heraus Geld zur Verfügung gestellt wird, weil es zum Beispiel im Zuge eines Erbes wahrscheinlich eh an die Kinder übergeht oder weil man einfach viel Wert drauf legt, dass es in der Familie bleibt oder sonstigen Beweggründen. Aber das ist das eine, dass die Familie Eigenkapital, flüssige Mittel, Geld zur Verfügung stellt. Das ist ein bisschen was zu beachten. Wenn man was zur Verfügung stellt, dann möchte das in der Regel jemand wissen. Dieser jemand ist das Finanzamt. Und ja, da gibt es eine Meldefrist in der Theorie und auch in der Praxis. So ist es nicht. Aber die beläuft sich auf 3 Monate. Sprich, wenn ich im Zuge eines Immobilienkaufs meinem Sohn oder meiner Tochter was zur Verfügung stellen möchte, dann möchte das auch das Finanzamt wissen. Die prüfen einfach Folgendes. Es gibt gewisse Steuerfreibeträge für Familienangehörige, im Rahmen derer so Schenkungen steuerfrei ohne Probleme durchgeführt werden können. Die sind relativ hoch, also da kommt man meistens nicht in Bredouille, dass man da irgendwie Steuern für zahlen müsste. Aber wenn ich jetzt meiner Lebenspartnerin als Beispiel was zur Verfügung stellen möchte, dann beläuft sich der schon auf 500.000 zumindest aktuell. Meine Kinder direkt wären das 400.000. Sogar Enkelkinder werden mit 200.000 Euro in der Höhe freigestellt. Man sollte es nur einfach melden. Das ist ganz wichtig. Das ist das eine. Ansonsten verläuft es in der Realität recht unkompliziert. Soll heißen, wenn ich das Geld einfach habe und das entweder formnachweisend der Bank gegenüber schon meinen Kindern jetzt mal als Beispiel zur Verfügung stelle, einfach anweise auf das Konto, dann ist nichts weiter nötig. Aber es gibt natürlich auch den komplizierteren Fall, weil vielleicht die Familie zum Beispiel ganz viele Kinder hat. Ja, ich habe zum Beispiel ganz viele Geschwister als Käufer. Oder es gibt ein gewisses Vermögen, wo es einfach auch eine gewisse Vermögensauseinandersetzung geben würde, wenn ich mal ablebe. Ja. Oder es gibt vielleicht eine große Firma, die in Familienbesitz ist oder irgendwelche Dinge. Also da gibt es auch verschiedenste Dinge, wo vielleicht Geld auch gesund und sinnvoll aufgeteilt werden müsste. Hier würde ich tatsächlich die Aktivierung von einem konformen Rechtsanwalt empfehlen wollen, einfach damit das von einer neutralen dritten Partei gut festgehalten wird, damit es dann nie irgendwelche Streitigkeiten gibt. Das wäre der Fall, wo ich vielleicht eine dritte Person mit einbeziehen würde. Eine dritte Person kann auch der Notar sein. Das betrifft in dem Fall zum Beispiel die zur Verfügungstellung von einer Ersatzsicherheit, von wenn ich jetzt meine Immobilie meinen Kindern zur Verfügung stellen möchte und die Bank da eine Grundschuld drauf eintragen möchte, dann kann es natürlich nicht jeder Dritte machen, sondern das muss ich schon selber machen. Heißt, ich gehe bestenfalls einfach mit so einem Notartermin und gebe dann dort die Grundschuldbestellungsurkunden von der Bank ab und führe die Bestellung der Grundschulden auf meinem Objekt selber durch. So, also es werden im Fall ein paar Dritte mit einbezogen. In aller Regel findet es aber in der Familie statt.
Jetzt hattest du am Anfang auch gesagt, also Bargeld oder eben Geld auf Konten, das ist so ein Teil des Eigenkapitals, aber es gibt auch sowas wie Bausparverträge, Lebensversicherung oder Aktienfonds, die ich nutzen kann. Gibt es da auch was zu beachten?
Ja, gibt große Unterschiede. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen Rückkaufswert in der Versicherung habe, dann hat die in aller Regel noch eine Laufzeit oder irgendwelche anderen Dinge zu berücksichtigen. Da stellt sich die Frage, wie auch beim Bausparvertrag, wann nutze ich denn das Geld? Wie kann ich es nutzen? Muss ich vielleicht bei der Versicherung in steuerlicher Hinsicht was berücksichtigen? Also der Zeitpunkt der zur Verfügungstellung des Geldes hier, den gut festzuzurren, der ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir mal beim Bausparprodukt bleiben, das Bausparen, das habe ich noch in einem der vorausgegangenen Podcasts, den ich da angehört habe, fleißig mitgehört. Aber es ist ja so, das Bausparkonto besteht ja aus einem Guthaben, aber auch aus einem Anspruch auf ein Darlehen, dessen Kondition ich heute kenne. Die Frage, kann ich das in der Gegenwart überhaupt nutzen? Ist es sinnvoll, das rauszuholen, es ist sinnvoll, das Geld rauszuholen, es ist sinnvoll, die Verbindlichkeiten in Anspruch zu nehmen. Also das muss alles geprüft werden. Bei Depots, das haben wir sehr, sehr oft, ist es gerade dann, wenn da ein gewisses Geld auch schon drin ist, vielleicht eine gewisse Laufzeit schon auf dem Buckel hat. Wenn ich hier Gewinne realisiere im Zuge dessen, dass ich es halt einsetze, ist Thema Kapitalertragssteuer ganz wichtig und so weiter. Also es ist, das, man muss das Thema Eigenkapital, so einfach es ist, das verringert nun mal mein Finanzierungsvolumen. So kompliziert kann es dann oder so ausweitig kann es dann sein in der Diskussion, wie ich jetzt das Geld flüssig mache und was ich dabei beachten muss. Aber das machen wir sehr ausführlich, auch mit unseren Kunden tatsächlich.
Okay, das bekomme ich dann einfach im Gespräch, bekomme ich alle Infos, die ich dann nochmal konkret brauche.
Selbstverständlich.
Du hast am Anfang schon gesagt, also so mehr ist mehr, habe ich mir so gemerkt. Aber was passiert denn, wenn ich jetzt mit einer zu niedrigen Eigenkapitalquote in die Finanzierung gehe? Gibt es da irgendwas, wie ich mich absichern kann?
Es ist so. Ist auch schon oft passiert, man rennt an eine Immobilie hin, hat sich Schock verliebt und die muss es sein. Sie liegt wahrscheinlich aber eher ein bisschen über dem Budget. Ich muss mich mit Blick auf meine Ersparnisse fast ausziehen und werde aber glücklich und muss danach den Gürtel vielleicht ein bisschen enger zogen oder hoffen, dass das Auto nicht kaputt geht oder dergleichen. Naja gut, da muss man abwägen, wie tief greife ich denn in die Tasche, wie ist meine Lebenssituation. Kann ich es mir nun mal am Ende des Tages leisten oder mache ich vielleicht was kaputt? Das müssen aber ganz oft auch die Kunden dann für sich entscheiden. Da können wir wirklich nur eine Empfehlung aussprechen. Die Gefahr ist, dass ich die durch die Bank diese Immobilie zu hoch beleihen muss. Das soll heißen, die Bank muss mir ein bisschen mehr Kredit geben, als es vielleicht gerne hätte. Das lässt sie sich aber bezahlen. Sie hat ja dann im Verhältnis zu dem, was sie an Krediten ausgibt, hat sie im Verhältnis durch mein verringertes Eigenkapital weniger Sicherheiten. Das heißt, der Zins steigt. Das heißt in der Konsequenz in der Regel, dass ich als Käufer eine höhere Belastung in Kauf nehmen muss, und zwar langfristig. Ich werde aber durch die höhere Zinslast in meiner Belastung auch viel länger brauchen, um mich zu entschulden. Vor allen Dingen werde ich aber auch Unsummen mehr ausgeben müssen, gerade in einer Zinssituation, wie wir sie heute haben. Für dieses Objekt, also es kostet mich schlicht und ergreifend langfristig deutlich mehr Geld. Das ist das eine. Und um auf die Frage, wie man sich dagegen absichern kann, vielleicht doch eine Antwort zu finden. Was Sinn macht, ist, sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen, was ich mir denn im Rahmen meiner Möglichkeiten leisten kann. Das sind auch Gespräche, die wir sehr oft führen tatsächlich. Da haben wir auch einen gewissen Leitfaden, damit wir da alle Facetten abdecken können, die so ein Gespräch mit sich bringen kann. Das halte ich, glaube ich, für sehr sinnvoll, sich eine gesunde Einschätzung zu holen, die auch wirklich ehrlich sein muss. Auch der Kunde hat gewisse Anforderungen an so einen Kredit. Ja, da stellt sich ja auch ganz viel drunter vor, was er da zahlen möchte, wie weit er sich in seinem Lebensstandard einschränken möchte und so weiter. Und da kann man eigentlich ganz gut ein Bild zeichnen, welches Budget, welcher Kaufpreis überhaupt sinnvoll wäre, um sich da frühzeitig mit zu beschäftigen, bevor man sich da in so einen Immobilienschock verliebt. Das ist, glaube ich, die größte Empfehlung, die ich da irgendwie geben kann.
Okay, also erstmal wirklich einen Kassensturz zu machen und zu gucken, was kann ich mir wirklich leisten, um dann auch gut damit reinzugehen, weil also man kennt das ja, also es dauert ja einfach eine Zeit lang, oder man kennt es vielleicht auch nicht, aber es dauert einfach lange, immer so eine Immobilie abzahlt. Und wenn man dann immer das Gefühl hat, es ist irgendwie eigentlich zu viel, ich kann es mir nicht so richtig gut leisten, ist das auf Dauer vermutlich irgendwie kein gutes Gefühl.
Ja, ich glaube, mit der Immobilie, das ist die schlechteste Idee, wäre damit sich unglücklich zu machen oder so. Also das darf eigentlich überhaupt nicht passieren. Unglücklich ist man aber auch, wenn dann, nachdem man einem Makler irgendwie den Zuschlag gegeben hat und sagt, ich mache das auf jeden Fall, ich mache es auch blind, und dann in der Finanzierungsberatung das böse Erwachen kommt, das ist auch kein schönes Gefühl. Und dann ist das Thema Immobilie vielleicht auch mittelfristig mal verbrannt. Und das soll keinem passieren. Das ist ganz oft ein ganz sensibles, emotionales Thema. Weil meistens hänge ich ja nicht alleine dran, sondern oftmals ist man zu zweit, manchmal auch zu mehrt. Das muss schon Hand und Fuß haben. Das wäre meine Empfehlung, ja.
Jetzt haben wir noch mal das Thema Förderprogramme auf dem Zettel. Wie beurteilst du denn die aktuelle Förderlandschaft? Helfen die beim Eigenkapital oder hilft die beim Eigenkapitalaufbau oder bei der Finanzierung? Und welche Förderprogramme sind denn im Kontext der Baufinanzierung mit deinen Kunden häufig ein Thema?
Ich mache das Ganze ja jetzt nicht erst seit gestern, sondern habe das erste Mal 2015 gemacht. Kenne deswegen auch andere Zeiten als die, die wir jetzt haben. Ich würde die aktuelle Situation mit Blick auf unsere Fördermittel vielleicht eher als angespannt beschreiben. Wenn wir eine Legislaturperiode zurückdenken, wo einfach vielleicht auch, ich meine, Förderprogramme, die entstehen ja nicht aus Luft und Liebe, sondern das Geld muss ja irgendwo herkommen, weil eins ist sicher, den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die ihre Wohnimmobilie kaufen möchten, denen wird durch Förderung immer geholfen. Das ist zumindest meine Meinung. Aber das Geld muss ja irgendwo herkommen. Was ich damit sagen möchte, ist, die größten Förderungen bekomme ich zum Beispiel, wenn ich energieeffizient neu baue. Oder wenn ich vielleicht als nicht ganz so finanzstarker, aber als Familie irgendwo ins selbstgenutzte Wohneigentum möchte. Das sind so Situationen, wo ich eigentlich die größte Förderung abgreife. Und da gab es in der Vergangenheit schon deutlich mehr. Das muss man halt immer ins Verhältnis setzen. Also international gesehen haben wir trotzdem super Förderungen bei uns im Land. Aber es war schon deutlich einfacher, an sehr gute Fördergelder zu kommen, als es heute der Fall ist. Nichtsdestotrotz ist genügend da. Nicht immer ist es sinnvoll, die Förderung in Anspruch zu nehmen. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel die KfW, um auf deine Frage zurückzukommen. Was wird denn am meisten diskutiert? Die meisten Fälle, die wir abbilden, ist der Kauf einer Bestandsimmobilie. Das ist nun mal das Geschäft, das bei uns primär über den Tisch geht. Und da gibt es jetzt hier in Baden-Württemberg zwei Förderprodukte, die ganz oft damit da angeboten werden. Das ist das Wohneigentumsprogramm von der KfW. Das dürfte jedem geläufig sein. Das sind 100.000 Euro, die ich in aller Regel zinsvergünstigt zur Verfügung gestellt bekomme. Das lässt sich relativ unkompliziert mit einem Bankenkredit kombinieren. Geht 10 Jahre lang und konditionell zwischen 3% und 4%. Derselbe Fördertopf wird hier bei der Landesbank zum Beispiel bei uns noch zur Verfügung gestellt. Das nennt sich dann Wohnen mit Kind oder das Ergänzungsdarlehen von der L-Bank, ist aber derselbe Fördertopf. Sprich, findet sich da konditionell eigentlich auch in derselben Schublade wieder. Wenn ich jetzt sehr viel Eigenmittel habe, das richtig tolles Objekt kaufe, wahnsinnig viel Eigenmittel auch einsetzt, zum Beispiel die Hälfte aller Kaufkosten und auch noch eine super starke Bonität habe, ist es ziemlich realistisch, aktuell zumindest, dass die Bankenkondition ohne Fördermittel deutlich günstiger sein kann. Liegt aber an den Gegebenheiten, die wir eben am Markt aktuell haben. Deswegen, das wären so die Förderprodukte, die wir am ehesten anbieten, weil es auch schlüssig ist. Im Neubau ist es das KfW 297er Programm zum Beispiel. Das heißt, ich baue ein sehr energieeffizientes neues Haus. Das spricht von einem 40-Plus-Haus, aber da schließt sich schon der Kreis. Ich muss schon wahnsinnig energieeffizient bauen, um hier sehr, sehr gute, marktunübliche Konditionen von der KfW abzugreifen. Das war früher vielleicht ein bisschen anders, wo ich nicht das aller energieeffizienteste Haus bauen habe müssen, sondern ein Energieeffizienzhaus an und für sich. Diese Förderungen sind mittlerweile hinten runtergefallen. Da muss ich schon 40 plus Haus hinstellen. Dann sind es aber auch sehr, sehr gute Konditionen. So ist es nicht. Inklusive Tilgungszuschuss und so weiter. Aber die Bestandsimmobilie ist eigentlich das primäre Geschäft, das wir aktuell haben.
Bleibt ja jetzt auch nochmal abzuwarten, was sich da jetzt so tut unter der nächsten Regierung, ne?
Ja, bleibt spannend. Ja.
Jetzt habe ich verstanden, also es gibt verschiedene Optionen, Eigenkapital einzubringen, ob als als Geldmittel auf dem Tagesgeldkonto oder als Elternimmobilie oder eben eine Immobilie aus der Familie, auch Bausparverträge, Versicherungen, Depots, all das ist möglich. Es macht immer Sinn, in die Beratung auf jeden Fall zu gehen. Die Kaufnebenkosten, die sollte man auf jeden Fall aus eigenen Mitteln bestreiten können. Das sind ungefähr 10% des Kaufpreises. Dann hast du aber immer so schön gesagt, mehr ist mehr, weil das dann einfach bessere Konditionen gibt und ich langfristig spare. Ich habe verstanden, dass es auf jeden Fall Sinn macht, in die Beratung vorab zu gehen und sich einmal ausrechnen zu lassen, was kann ich mir eigentlich leisten, damit ich mich eben nicht in eine Immobilie verliebe, die über meinem Geldbeutel liegt oder die zu groß ist für meinen Geldbeutel und ich mich dann längerfristig irgendwie den Gürtel enger schnallen muss. Dann habe ich noch verstanden, es gibt Förderprogramme, aber die sind nicht per se immer günstig, sondern man muss auch da gucken, je nachdem, welche Eigenkapitalquote ich habe, kann es auch sein, dass die Bank vielleicht bessere Konditionen anbietet. Für Neubau gibt es Programme und eben für Familien, aber auch da macht es Sinn, sich beraten zu lassen und zu gucken, ob es wirklich Sinn macht und ob es günstiger ist. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss ich zum Thema Eigenkapital noch loswerden?
Ich habe selber ein Haus gekauft und würde, egal ob als Berater oder selber als Käufer, vielleicht all denjenigen, die es vorhaben, mal in die eigenen vier Wände zu ziehen oder eine Kapitalanlageimmobilie zu kaufen, ist eigentlich wurscht, kann ich nur ans Herz legen, das Thema Eigenkapital in welcher Facette auch immer tatsächlich schon auch ernst zu nehmen. Insbesondere, wenn es darum geht, selbst Eigenkapital anzuhäufen. Ich glaube, die Disziplin, die ich irgendwo an den Tag lege, und das ist ja nichts Schlechtes, es entstehen ja Vermögenswerte, die bringen einen wirklich weiter, zum einen in der Vermögensbildung, aber vor allen Dingen kenne ich das Gefühl, einfach eine gewisse Zahllast zu haben, eine gewisse Disziplinaufgabe zu haben und habe halt einfach auch eine tolle Vermögensbilanz, wenn es dann darum geht, eine gute Finanzierung auf die Beine zu bekommen. Also das Thema Eigenkapital ist, glaube ich, einfach ein sehr wichtiges in der Finanzierung und ich kann es jedem ans Herz legen, das auch einfach ernst zu nehmen und einfach schon mal zu leben, bevor es losgeht.
Okay, also einfach sich gut vorzubereiten.
Total.
Raphael, ganz herzlichen Dank. Das waren super gute Einblicke und ich glaube, wir haben ganz viele Fragen beantwortet.
Das hoffe ich auch. Ich bedanke mich auch. Hat super Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich bei euch mitmachen durfte.
Wenn ihr noch Fragen rund um das Thema Eigenkapital habt, dann schreibt uns gerne an hausgefragt@drklein.de oder schaut auf unserer Homepage www.drklein.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen nach. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute.